Aber wir wissen, welche Einflüsse richtig sind und hilfreich sind. Guck mal hier oben in den ersten Versen von Kapitel 2. Eigentlich in den ganzen Kapiteln 1, 2 und 3 redet Paulus von dem Gegensatz menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Und er sagt hier, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, also menschliche Weisheit, das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Wieder ist gemeint die menschliche Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Jetzt hör mal. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Weißt du, was Paulus hier sagt? Etwas total Schockierendes, was viele, viele überhaupt nicht für möglich halten und überhaupt nicht vor Augen haben. Paulus sagt, es gibt zwei Arten von Glauben. Es gibt einen Glauben, der kommt aus der Quelle des Heiligen Geistes und der wird erweckt und entsteht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann gibt es eine andere Art von Glauben, die kommt aus einer ganz anderen Quelle und das ist menschliche Weisheit. Und diese Weisheit erzeugt eine Art von Glauben für diejenigen, die darunter sitzen, Sonntag für Sonntag oder in Seminaren. Aber dieser Glaube hat einen entscheidenden Nachteil. Er ist nicht echt, er ist nicht belastbar, er führt nicht zu Krafterfahrungen. Er macht Menschen nicht zu Überwindern, sondern nur selbstzufrieden. Und sie schauen auf ihr Bibelwissen, sie schauen auf all die Dinge, die sie haben und sie sind von sich selber ganz eingenommen und beeindruckt. Und sie halten Dinge hoch, die für Gott überhaupt nichts gelten. Und ihr Herz hängt an Dingen, wo es nicht hängen sollte. Es hängt nicht an Christus, es hängt an irgendwas anderes. Und sie haben Loyalitäten, die nie von Gott sind. Wir sind in einer Gemeinde gewesen, zufällig war es auch eine Baptistengemeinde, hätte auch eine Pfingstgemeinde sein können, dann wäre es ein bisschen anders gelagert, aber selbe Thematik, hätte auch irgendwas anderes sein können, Ekklesia oder irgendwas so. Ich sage das nicht, weil ich gegen Baptisten bin, aber es war nur so. Wir waren in einer Baptistengemeinde. Ich las das Wort Gottes vor. Ich las vor 1. Korinther 14, Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Einfach nur das Wort Gottes. Und habe eine kleine harmlose Bemerkung dazu gemacht, dass eigentlich die Übersetzung noch ein Tuck zu schwach ist, weil im Griechischen heißt es Tello, ich will. Nicht ich möchte, sondern ich will, das ist stärker. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Das war alles, was ich gesagt habe. Und jemand springt auf, mitten in der Verkündigung, voller Bosheit und kann nicht mehr an sich halten und sagt, das ist Pfingstlehre. Mit anderen Worten, wir sind doch Baptisten, nicht wahr? Wir dürfen so etwas gar nicht annehmen. Und was mich noch mehr schockiert hat, nicht seine Dreistigkeit, mich so auf diese Art und Weise zu unterbrechen, sondern was mich noch mehr schockiert hat, dass er Zustimmung gefunden hat. Es gab Beifall, es gab Applaus, es gab andere, die mit aufstanden. Und die schweigende Mehrheit saß da und sagte, ja, was ist denn das jetzt? Niemand hat gesagt, hallo, Moment mal. Hier wurde nichts anderes getan als Bibel vorgelesen. Nichts anderes. Und wenn du Probleme hast mit einem Bibelvers und da geht bei dir gleich die Gedankenschublade auf, das ist pfingstlich und wir als Baptisten dürfen doch nichts Pfingstliches annehmen. Hallo, wir sind Kinder Gottes und alles, was die Bibel sagt, nehmen wir an. Ob wir Pfingstler oder Baptisten sind. Aber niemand kam für den. Es gab einen Tumult. Einen richtigen Tumult. Wegen eines Bibelverses. Nicht wegen einer Spezialauslegung von irgendeinem dahergelaufenen Wanderprediger, sondern einfach nur Bibelvers vorgelesen. Der junge Assistent da, den wir da mit hatten, der sprang von seinem Stuhl auf und schaute sich das an und sagte, boah, hier ist ja richtig was los. Er hat sowas noch nie erlebt. Das Schwert des Geistes geht in eine Verkündigung und es scheucht religiöse Geister auf. Und es macht offenbar, wo die Herzen sind. Was hat's getroffen? Die falsche Loyalität. Wir als Baptisten können doch nicht etwas annehmen, was die Pfingstler haben. Du, Baptisten haben eine Menge, was die Pfingstler haben. Zum Beispiel die gleiche Taufe. Die gleiche Bibel. Den gleichen Teufel. Den gleichen Heiligen Geist. Eine Menge haben sie gemeinsam. So, wenn ein Glaube entsteht, nicht aus der Salbung des Heiligen Geistes, sondern aus menschlicher Weisheit, dann erzeugt dieser Glaube falsche Loyalitäten und der führt zu schrecklichen Fehlentscheidungen, die nicht nutzen, sondern die schaden. So, Paulus sagt nicht, jeder Glaube ist mir recht, sondern sagt, es gibt Glaube, der kommt aus Menschenweisheit und davor hüte ich mich. Ich will nichts damit zu tun haben. Und Gott bewahre mich davor, dass so etwas durch meinen Dienst entsteht. Ich will einen Glauben hervorbringen in den Herzen der Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Herzen hängen an Jesus und nicht an menschlichen Begriffen und menschlichen Konstrukten. Versteht ihr den Unterschied? Und das eine kommt aus der Quelle der menschlichen Weisheit. Und das andere kommt aus der Quelle des Heiligen Geistes. Und diese beiden sind wie Feuer und Wasser. Die vertragen sich überhaupt nicht. Und entweder man hat das eine, dann hat man Probleme mit denen, die das andere haben. Oder umgekehrt. Diese Dinge gehen niemals zusammen. Im Kapitel 1 brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Da sagt er etwas so Dramatisches. Die Verkündigung aus menschlicher Weisheit. Kannst du nachlesen. Später zu Hause. Das ist Vers 17 oder 18. Die Verkündigung aus menschlicher Weisheit macht das Kreuz zunichte. Das Kreuz wird also durch die Verkündigung nicht den Leuten nahegebracht, sondern setzt das Kreuz außer Kraft. Durch die Verkündigung, durch das gepredigte Wort, kommen die Menschen nicht in Berührung mit dem Kreuz als eine schneidende Realität in ihrem Leben, die sie freisetzt, sondern das Kreuz wird durch die Verkündigung zugedeckt. Und alles hört sich christlich an. Und alles hört sich an wie, ist das nicht eine schöne Predigt gewesen? Wir müssen den Unterschied kennen zwischen diesen beiden Arten von Weisheit. Und wir müssen die Quellen kennen. Die menschliche Weisheit kommt aus der menschlichen Seele. Und die göttliche Weisheit kommt von oben. Und Jakobus sagt aber sehr dramatisch, dass die menschliche Weisheit ist irdisch, eigentlich genau seelisch. Nee, er sagt, glaube ich, etwas, schauen wir nach, ich weiß nicht ganz genau. Es gibt drei Begriffe. Das letzte ist teuflisch, das letzte ist dämonisch, was er sagt. Aber es gibt drei Begriffe. Irdisch, sinnlich, was seelisch bedeutet, und dämonisch, teuflisch. Im christlichen Gewande eine Weisheit, die von der Erde kommt, die gar nicht vom Himmel kommt. Und sie kommt über den Kanal der menschlichen Seele. Ihr Lieben, es gibt christliche Musik, die kommt aus der Seele. Es gibt christliche Verkündigung, die kommt aus der Seele. Es gibt christliche Prophetien, die kommen aus der Seele. Es gibt Visionen, die kommen aus der Seele. Es gibt Lehren, die kommen aus der Seele und sind letztendlich in ihrer Quelle inspiriert von dämonischen Geistern. Vielleicht sprengt das dein christliches Weltbild und du reagierst dann irgendwie verkehrt und sagst, ja, dann weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Doch, der Lehrer ist da. Er will dich in alle Wahrheit leiten. Wenn du ihn kennenlernst dann bekommst du seine Kommentare. Er hat Kommentare über Bücher, über Musik, über Lehren, über Dienste. Er hat Kommentare. Bei einem Pastoren-Ehepaar waren wir zu Gast und der Mann war ein bisschen besorgt über eine bestimmte Art von wie soll man sagen, ein bisschen so, so eine CD, wo so Texte gesprochen wurden. Und die Frau fand das ganz toll und er hatte Bedenken. Und er sagte, was denkt ihr drüber? Und er hat das angemacht nach wenigen Sekunden und wurde ganz schlecht. Und ich sagte, mach das sofort aus. Mach das sofort aus. Es hörte sich alles nett christlich an. Aber es war schleimig. Es war eklig. Es war, wenn du die Reinheit, die Klarheit des Himmels geschmeckt hast, du hast einen Abscheu vor diesen Dingen. Du willst damit nichts zu tun haben. In dir wohnt der Heilige Geist. Wenn du mit ihm in Berührung bist, wenn du mit ihm in Kontakt bist, wenn du mit ihm in Freundschaft bist, dann hörst du oder erlebst du seine Kommentare. Die sind vielleicht nicht besonders ausführlich und erklärend, aber einfach Und wenn der Heilige Geist in dir sagt, das reicht doch aus. Dann musst du nicht sagen, ja, wieso Ich brauche jetzt noch eine dreibändige Erklärung dazu. Wenn er sagt, dann sage ich auch und dann tue ich das weg. Und dann ist mir egal, wie viele Leute sagen, oh, du musst diesen Prediger hören, du musst dieses hören, du musst das mal anschauen. Das ist so toll, das ist so wunderbar. Wenn der in mir gesagt hat, ist für mich die Sache erledigt. Und so gehe ich seit vielen, vielen Jahren und habe mich vor vielem Zeug bewahrt, wofür andere Christen einen hohen Preis in ihrem Leben bezahlt haben. Die Bibel sagt, wir können Schiffbruch erleiden im Glauben, weil wir von einer Modeströmung zur anderen vielleicht springen und ein Ding nach dem anderen irgendwie versuchen. Wir sollen doch endlich einmal aufhören, irgendwas zu versuchen. Wir sollen doch ihn kennenlernen und mit ihm gehen und von ihm gelehrt werden. Die Kinder Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Halleluja. Er ist die Adresse und wir sollen uns an ihn wenden. Es ist doch so eindeutig, wenn Jesus seine Jünger vorbereitet auf sein Weggehen, dann ist der ganze Tenor in Kapitel 14 und 16 einfach der, ich gehe jetzt weg. Aber das wird nicht zum Schaden sein für euch, sondern das wird sogar gut sein für euch. Das wird eure Position verbessern, weil an meiner Stelle kommt ein anderer. An meiner Stelle ein anderer. Und ich habe mir sagen lassen, dieses Wort andere bedeutet vom Griechen von derselben Art. Der Heilige Geist nimmt den Platz ein, den Jesus eingenommen hat bei den Jüngern. Ja, und was ist mit Jesus? Er sitzt auf dem Thron und wartet, dass die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes alle Feinde ihm zu Füßen legt. Das ist, was Jesus tut. Und wir beten ihn an. Aber er sitzt auf dem Thron. Der, der uns lehrt, der uns ermutigt, der uns tröstet, der uns die Liebe gibt, der uns warnt, ist Gott, der Heilige Geist. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr fragen. Er wird da sein. Er wird euch lehren. Ich war in einer große, bekannte, charismatische Gemeinde, habe ein Mitarbeiterseminar gemacht und ich sprach ein bisschen über den Heiligen Geist. Und jemand sagte, ja, aber in meiner Bibel steht, wir dürfen mit dem Heiligen Geist nicht reden. In einer charismatischen Gemeinde. Und alles, was sie wissen über den Heiligen Geist, Vorsicht, ja, nicht ansprechen. Wenn Jesus sagt, an meiner Stelle, dann frage ich, haben die Jünger mit Jesus gesprochen? Ja, natürlich. So, wenn er weggeht und an Jesus Stelle kommt ein anderer von der gleichen Art, dürfen sie wohl mit dem sprechen? Nein, das ist der Heilige Geist, den darf man nicht ansprechen. Der ist so heilig. Menschliche Ideen. Und die seelische Prägung in vielen, vielen Gemeinden und Kreisen und Denominationen bewirkt eins, Distanz oder sogar Angst vor dem Heiligen Geist. Und das ist so furchtbar. Und dann sind sie sich selbst überlassen oder ihren blinden Leitern. Da ist kein Freund da, der sie warnt. Da ist niemand, der in ihnen sagt. weil sie nichts anderes haben, als ja, wenn die vom Hauptquartier das so durchgeben als Order und das ist so richtig und das ist gut und das ist nicht gut, dann wird das schon so sein. Die haben ja schließlich studiert, die sind ja schließlich von uns gewählt und die haben ja den Stuhl, nicht wahr? Den haben sie ja nicht umsonst, also dann wird das schon so richtig sein. Lieben, wenn wir so in dieser Mentalität leben, werden wir uns immer im Kreis bewegen. Aber wenn wir ernst machen mit dieser Wahrheit, er ist in mir, er ist mein Lehrer, er wird sich mitteilen und ich darf ihn was fragen, er ist der Autor dieses Buches und ich darf sagen, bitte kannst du mir das erklären, ich verstehe das nicht, ich spüre in mir, diese Passage ist ganz wichtig, die spricht mich an, immer wieder kommt dieser Vers zurück, es ist wichtig, aber ich verstehe es nicht, kannst du mir das erklären, er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Offenbarungserkenntnis hat ein wunderbares Merkmal. Sie wird sich nie wieder verändern. Wenn du einmal über eine Sache Offenbarung bekommen hast, das bleibt mit dir dein Leben lang. Und wenn ein lieber, braver Christ hier in Deutschland über irgendeinen Vers Offenbarung bekommt und er trifft einen Christen aus Asien oder aus Australien oder aus China, der über den gleichen Vers Offenbarung bekommen hat, beide haben dasselbe. Gott ist nicht pluralistisch. Gott hat nicht verschiedene, einander widersprechende Meinungen. Gott hat nicht einen bunten Strauß von vielfältigen Einsichten, die zusammen nichts anderes als ein Durcheinander geben. Das sind menschliche Ideen, diese Blumenstrauß-Geschichten. Kennst du die? Diese menschlichen Ideen über die Einheit. Guck, da sind die Charismatiker und da sind die Nicht-Charismatiker, da sind die Anticharismatiker, da sind die Pfingster, da sind die Baptisten und die und die und die. Und all zusammen ergeben so einen bunten, herrlichen Strauß von Gottes Weisheit. Der Gott, dem ich diene, ist nicht verwirrt. Und er hat nicht in verschiedenen Gruppierungen verschiedene Ansichten, die er dort präsentiert. Sondern er ist Gott. Er ist einer und er hat eine Meinung und er ist nicht verwirrt. Amen. Und wir folgen ihm nach und deswegen kommen wir aus der Verwirrung raus. Deswegen kommen wir aus dem Durcheinander raus. Ach, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll. Die einen sagen so, die anderen so. Wann wirst du anfangen, den Heiligen Geist zu fragen? Wann wirst du dich an ihn hängen und sagen, ich will nicht meine Meinung, ich will nicht die Meinung von XY, ich will deine Meinung. Hilf du mir. Natürlich dürfen wir mit ihm sprechen. 2. Korinther 13, 13. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Gemeinschaft ist Austausch, Koinonia. Es ist Geben und Nehmen. Es ist ein Hin und Her. Er ist unser Lehrer. Was für ein Lehrer würde er sein, wenn wir nicht sagen, halt, stopp, das war jetzt zu schnell, kann ich das nochmal bitte durchbuchstabiert bekommen? Der Heilige Geist ist nicht jemand, der uns irgendwie zutextet und entweder wir kapieren es oder wir kapieren es nicht. Wir dürfen zurückfragen. Und er geht auf unser Niveau ein und er möchte uns von diesem Niveau abholen und möchte uns weiterbringen. Er ist ein Freund, er ist eine wunderbare, freundliche Person. Wie betrübt und wie gekränkt muss er sein, wenn ganze Denominationen ihn zu einer Nichtperson erklären, zu einem Fluidum, zu einem Einfluss, einer Kraft und sie leugnen, dass er eine Person ist. Warum erfindet die menschliche Seele solche Lehren? Weil wenn er ein Etwas ist, wie kann ich ihn wirklich kränken? Wie kann ich ihn wirklich beleidigen? Wie kann ich ihm wirklich gehorchen? Das ist nur ein Einfluss. Aber wenn es Gott ist, in mir wird diese ganze Sache ganz real. Verstehst du? Die menschliche Seele macht sich Schlupflöcher, macht sich Lehren, die ihr hilft, das Kreuz nicht zu treffen. Weil wenn die Seele das Kreuz trifft, muss sie sich demütigen. Und der Geist wird freigesetzt und der Geist bekommt den Platz, der ihm gebührt. Und der Heilige Geist arbeitet mit unserem Geist zusammen und wir werden geleitet vom Geist Gottes durch unseren Geist. Aber die menschliche Weisheit macht das Kreuz zunichte. Hebräer 4, Vers 12 und Vers 13. Das Wort Gottes ist schärfer, kräftig und lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch. Oh, das ist so für mich so hoffnungsvoll. Es dringt durch bis zur Scheidung. Es kratzt nicht an der Oberfläche und dann sagt, ah, geht nicht. Es geht weiter und weiter und weiter bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wie oft habe ich meine Gelegenheit als Sprecher benutzt vor kleinen und manchmal auch großen Zuhörerschaften und frage dann, wer von euch hat schon jemals in seinem Leben als Christ, egal wie lange du Christ bist, die Lehre gehört über die Trennung von Seele und Geist? Manchmal sind da hunderte von Leuten und 3, 4, 5 oder 10 Leute melden sich. Sie wissen noch nicht einmal, dass das notwendig ist, geschweige denn, wie das in ihrem Leben funktionieren könnte. Und wenn wir darüber nicht wissen, dann wie viel wird davon passieren? In uns geschehen die Dinge, die wir erkennen und die wir begehren, nach denen wir uns ausstrecken. Der Heilige Geist kommt nicht und tut ein Werk an mir ohne meine Einwilligung. Er wirbt um mein Vertrauen, er wirbt um mein Verständnis. Er sagt, darf ich das tun in dir? Das ist die Begründung, warum wir so viele Menschen haben im Kompromiss und in der Niederlage. Wenn der Heilige Geist das sowieso alles tun würde, dann wären sie nicht in diesem Zustand. Aber sie sind in diesem Zustand, weil sie ihm nicht erlauben zu wirken. Und er muss warten, Jahre und Jahre warten, bis er Zugang bekommt und in manchen Leben überhaupt nicht. Es ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Der Heilige Geist will das Schwert gebrauchen und will durch unser Herz gehen und will dort richten die Gedanken und Gesinnungen, wir würden heute sagen die Motive unseres Herzens. Die Trennung von Seele und Geist geschieht, wenn der Heilige Geist auf diesen Level kommen darf unseres Herzens, wo die Motive und die Absichten und die Wünsche und die Ziele sind. Da will er die göttliche Ordnung aufrichten. Da will er das aufrichten, dass wir nicht nur Christus gehören, sondern jetzt nicht mehr für uns leben, sondern für ihn leben und für seine Ehre. Da ist das eigentliche Ziel der Erlösung erreicht. Wenn wir befreit sind von ich, meiner, mir, mich und meinen Ideen und meinen Vorstellungen und meinen Wünschen. Und wie viel Durcheinander haben wir? Wie viel Streit? Weil Menschen etwas beanspruchen, was ihnen nicht gehört. Diesen Dienst wollen sie haben, dieses wollen sie haben, die Kanzel wollen sie haben. Und du gibst mir nicht das Keyboard, na, da mache ich nicht mehr mit. Und diese ganzen Spielchen. Der Kern von Neid und Streit ist dasselbe, was du in jedem Sandkasten beobachten kannst, wenn du da sitzt und ein paar Kinder siehst, wie sie miteinander um ihre Förmchen streiten. Und der eine gibt dem anderen nicht die Förmchen und dann macht er eben halt die Sandburg kaputt. Ein bisschen kultivierter, ein bisschen fromm getarnt, aber der Kern dieser Kämpfe ist genau das Gleiche. Und Paulus sagt, wenn Neid und Streit unter euch ist, ihr seid fleischlich. Das heißt, ihr werdet nicht geprägt vom Geist. Der Geist hat noch nicht wirken können in der Tiefe und euch von diesen Dingen freisetzen können. Ihr durchschaut diese Sachen, die euch da bewegen, noch gar nicht. Ihr meint, ihr kämpft für Gerechtigkeit, ihr kämpft für Wahrheit, ihr tut dieses. Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich nur um ich, meiner, mir, mich. Oh, sehnen wir uns doch danach, dass der Heilige Geist sein Schwert gebrauchen darf und darf ein Werk in unserem Herzen tun, darf uns richten. Er tut es doch nicht, weil er gegen uns ist, sondern weil er uns fruchtbar machen möchte, weil er uns freisetzen möchte, weil er uns helfen möchte, für Jesus mehr Frucht zu bringen, ihn tiefer zu lieben und in größerer Wahrhaftigkeit zu leben. Deswegen tut er das doch. Wir müssen doch nicht Angst haben. Er ist doch nicht unser Feind. Er richtet unsere Motive, nicht uns. Es geht nicht darum, ob wir dann nach dem Test noch angenommen sind oder nicht, sondern es geht nur um das eine. Ist da ein tieferes Maß an Echtheit da? Darum geht es. Und das ist doch wunderbar, das ist doch erstrebenswert, das ist doch wichtig, das ist doch notwendig. Und wie wenige kennen wir, die um das beten, die sagen, komm, nimm dein Schwert und durchbohre mein Herz, geh tief, schneide bis zur Scheidung von Seele und Geist. Aber das ist der Schlüssel, um in Tieferes zu kommen. Das ist der Schlüssel, um in mehr Fruchtbarkeit zu kommen. Das ist der Schlüssel, um Menschen mit Gott in Berührung zu bringen, nicht mit unserer eigenen Seele. Die brauchen nicht uns, die brauchen nicht unsere Weisheit. Sie brauchen Gott, sie brauchen den Tröster, der in ihrem Herzen sagt, ich nehme dich an, ich heile dich, es wird alles gut, mein Kind. Das müssen sie hören. Einmal war ich in einer Bibelschule und da war eine Frau, ich habe es aber erst hinterher dann erfahren, dass sie eine Missionarin war, ihre Eltern waren schon Missionar und sie war auch Missionarin in Afrika unter den Maasai. Und es sind Dinge schiefgelaufen in ihrem Dienst und sie hat das alles hingeschmissen und ist weggegangen und ist zurückgegangen nach Deutschland. Aber sie war unglücklich und war verwirrt und wusste nicht, was war jetzt richtig, was falsch und wie geht's jetzt alles weiter. Sie war wie irgendwie so, wie zwischen allen Stühlen. Und während einer Zeit der Anbetung, ich wusste nichts von dieser ganzen Geschichte. Während einer Zeit der Anbetung, ich kriegte einen Impuls, gehe mich hin einfach und ich möchte für diese Frau beten. Ich möchte einfach sie segnen. Und dann bin ich hingegangen, habe sie gesegnet, habe für sie gebetet. Wusste nicht, was ich beten soll. Habe ich ein bisschen in Sprachen gebetet und das war's. Aber ich merkte, irgendwas tut es in ihr und ihr Gesicht hält sich auf und etwas passiert. Und nachher kommt sie wieder und fragt mich, ob ich Kiswahili spreche. Ich sage dann wirklich nicht, kein einziges Wort. Und sie sagt, als du gebetet hast, du hast in Kiswahili gesprochen. Ich sage, was habe ich gesagt? Sie sagt, das war wie ein Vater zu seinem kleinen Kind spricht und sagt, mein Kind, wie geht es dir denn? Voller, so, besondere, spezielle, zärtliche Worte. Und weil sie dort aufgewachsen ist und weil sie Kiswahili spricht, Gott hat zu ihr gesprochen und sie aufgerichtet, was kein Mensch, wir hätten 100 Stunden Seelsorge mit ihr machen können, aber sie hat erlebt, Gott kennt mich noch, Gott redet zu mir freundlich wie ein Vater und sagt, mein Kind, wie geht's dir denn? In Sekunden hat der Heilige Geist etwas getan, später habe ich einen Brief bekommen, dass das der Anfang war von ihrer ganzen Wiederherstellung. Von da an kam sie raus aus diesem Loch. Der Heilige Geist kann in Sekunden etwas tun, was kein Mensch tun kann. Da kannst du alles wissen über Trito Jesaja und über die einzelnen Stationen von der Missionsreise von Paulus und wie die Gebäude waren und wie damals die politische Struktur war und dies und jenes. Das nützt dem, der im Loch sitzt, nichts. Auf welcher Schule lernt man so etwas? Es gibt keine Schule, die Menschen organisieren. Aber es gibt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir unter seinem Einfluss sind, dann gebraucht er uns manchmal sogar, ohne dass wir das wissen. Ohne dass wir eine Ahnung davon haben. Er tut Dinge, er macht etwas, er sagt etwas, ohne dass wir eine Ahnung haben. Wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes, sonst können wir einpacken. Sonst können wir niemals unseren Auftrag erfüllen. Im letzten Jahr waren Elke und ich zusammen auf einem Seminar in Süddeutschland. Da war eine ältere Frau, na schon so 70 oder wie alt wird sie sein? Ich weiß nicht genau. Etwas älter als ich. Ich bin 45 jetzt demnächst, im Oktober. Und sie war so traurig. Und so gebrochen und so frustriert und du konntest die ganze Enttäuschung und du konntest alles so sehen in ihr. Aber sie kam jeden Tag und hat dort gesessen, 5 Tage lang unter dem Wort Gottes und der Heilige Geist hat sie berührt und der ganze Schmerz kam heraus. Und jetzt haben wir sie ein Jahr später wieder gesehen, vor ein paar Wochen. Heilig Geist recycelt. So verändert, so Lebensmut, so Tatkraft, so anders wie vor einem Jahr, in einem einzigen Jahr. wo andere Leute denken, ja, was kann noch in meinem Leben passieren? Ich kann eigentlich abschließen, wenn bis jetzt nichts passiert ist, mit 70 oder mit Ende 60. Was kann ich noch erwarten für nächstes? Jetzt hat sie Pläne. Jetzt will sie abnehmen und will wie heißen die? Diese Rollschuhe, wie Schlittschuhe, wie heißen die? Inline-Dinger. Die will sie jetzt lernen und will junge Frauen erreichen. Sie hat ein Mutterherz und sie möchte junge Frauen erreichen und sie nimmt jetzt ab und lernt mit diesen Dingern zu fahren. Diese Vision hat Gott ihr gegeben. Stell dir mal vor. Das hätte man ihr prophezeien müssen vor einem Jahr. Da hat sie gesagt, hast du einen Vogel oder was? Ich bin dabei, mir die Kugel zu geben und du redest von Inlineskates. Gott macht neu. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst in eine andere Person, in einen anderen Menschen verwandelt werden. Das ist das Wort, nicht nur damals zu Saul, das ist das Wort für jeden der Kinder Gottes. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst verändert werden. Möchtest du verändert werden? Ist jemand hier, der sagt, du, nee, also ich möchte auf Biegen und Brechen so bleiben, wie ich bin. Gibt es jemanden hier? Dann werden wir jetzt spezielle Fürbittestunde einrichten. Ihr alle habt doch die Idee, ach, wenn ich doch anders würde, das wäre doch eigentlich gut, mindestens für meine Umgebung. Der Geist macht neu, macht frisch. Gibt wieder neue Hoffnung, neuen Lebensmut, neue Perspektive, bringt ein Werk der Wiederherstellung, bringt uns in Geborgenheit und Identität, die Liebe Gottes, Römer 5,5, ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Oh, wenn wir uns das alles vor Augen führen, was er tut, was Jesus versprochen hat, was der Apostel Paulus dann noch da weiter zu erklärt hat, wenn wir das uns vor Augen führen, dann kommen wir ganz schnell zu dem Punkt, sagen, lieber Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Und du sollst mehr von mir haben. Du sollst Zugang haben. Du sollst dein Werk wirken. Du sollst Raum haben in jedem Bereich meines Lebens. Ich will dich haben. Hilf du mir, mich hinzugeben. Hilf du mir, willig zu werden. Gib mir ein williges Herz. Gib mir ein williges Herz. Hilf mir zu glauben. Hilf mir, auf dich zu warten. Hilf mir, die ganzen Zeitfresser aus meinem Leben rauszuschmeißen und das zu tun, was mich am allermeisten weiterbringt. Zu warten auf dich. Warten auf den Heiligen Geist. Sich hinzusetzen und ihm zu sagen, hier bin ich. Du bist da. Ich sehe dich noch nicht. Ich fühle dich noch nicht. Ich höre dich noch nicht. Aber Jesus hat gesagt, ich werde dich kennen. Die Welt kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Was für eine Prophetie! Ihr kennt ihn! Johannes 16, rechts unten. Ihr kennt ihn! Und dann sage ich, Heiliger Geist, ich kenne dich so wenig, aber Jesus hat versprochen, ich werde dich kennenlernen. So gib dich zu erkennen, zeig dich mir. Und ich rede ihn an mit all dem, was ich lese in der Bibel. Sage, du bist mein Lehrer, du bist mein Warner, du bist der, der an mir arbeitet, du bist der, der mich verändert, du bist der, der Christus in mir hervorbringt, du bist der, der mich lehrt zu beten, der mir Verständnis gibt. Du bist alles, ohne dich kann ich nichts, aber mit dir könnte ich Dinge tun, die weit über das hinausgehen, was ich bis jetzt tue. Ich will, dass du alles hast von mir. Nimm Besitz. Ich sehne mich danach, vollständig von dir in Besitz genommen zu sein. Meine Gedanken, meine Fantasie, meine Ideen, meine Vorstellungen, alles soll von dir bestimmt werden. Du bist die Kraft in mir, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde. So viele strampeln und kämpfen gegen die Sünde. Versuch's doch mal mit dem Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes. Es gibt ein Gesetz der Sünde, das zieht dich runter und motiviert dich ständig, das zu tun, was du gar nicht tun willst. Du musst dich nicht dazu entscheiden. Es ist einfach ein Sog, es ist ein Trend, es ist einfach eine Kraft in uns. Das Gesetz der Sünde. Und Gottes Antwort darauf ist nicht, beiß doch die Zähne zusammen, reiß dich doch mehr zusammen und jetzt streng dich doch mal an und versuch wenigstens ein bisschen punktuell kleine Siege zu erringen. Nein, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wandelt im Geist. Galater 5, 16, dann kommen ganz kluge Bibelsezierer und sagen, ja, aber da redet es ja vom Geist des Menschen. Und? Ändert das was an der Grundaussage? Der Heilige Geist wohnt in deinem Geist. Und die einzige Art und Weise, dich zu erreichen, ist über deinen Geist. So, ob das der menschliche Geist oder der Heilige Geist, kommt am Schluss auf selbe raus. Weil nur durch den Geist des Menschen kann man den Heiligen Geist kennenlernen. Das ist das Problem. Viele versuchen, Gottes Reden in ihren Gedanken zu suchen. Gott zu fühlen. Auf der Ebene der Seele. Aber Gott wohnt nicht in der Seele. Gott berührt dich nicht im Körper, sondern Gott manifestiert sich in deinem Geist. Das ist das innerste Heiligtum. Das kann so stark sein, dass sich das auswirkt auf deine Seele und sogar auf deinen Körper. Aber es ist nicht zu suchen im Körper, sondern es ist eine Begegnung im Geist. Wandelt im Geist. Habt diese Gemeinschaft, diese Übereinstimmung, dieses Zusammengehen mit dem Heiligen Geist. Und ihr werdet, was für eine Prophetie, ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. So, die Antwort auf das Fleisch ist nicht zu kämpfen gegen das Fleisch, sondern sich zu verbünden mit einem Stärkeren. Mit dem Heiligen Geist zusammen zu gehen, setzt Kraft frei. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dieses Gesetz ist schon da. Aber wir müssen ihn erkennen. Dieses Gesetz wirkt nicht ohne, dass wir seine Gegenwart im Glauben anerkennen. Und im Glauben uns verneigen und sagen, Heiliger Geist, führe du mich, mach mich willig, mit dir zu gehen. Lass uns zusammen gehen. Hilf mir, nicht zu widerstreben. Hilf mir, nicht mein eigenes Ding zu machen. Hilf mir, nicht in meiner eigenen Weisheit und Blindheit zu laufen. Hilf mir, auf deine Warnungen zu hören. Hilf mir, zu verstehen, wie du das meinst. Du hast doch eine Meinung über den Bibeltext. Wofür brauchen wir 25 Kommentare, wenn wir den Autor haben? Wir können doch ihn fragen, sagen, bitte, wie hast du das gemeint? Dieses ganze studierte Kopfwissen zerstört den wirklichen Herzensglauben. Das ist das Problem. Es gibt eine gesunde Theologie, in Deutschland wenig bekannt, aber in Amerika weiß man mehr darüber, wo Menschen in Hingabe an den Heiligen Geist die Schrift forschen und wo sie gesunde, ausbalancierte, wohltuende, heilsame Lehre haben, die ein Merkmal hat von gesunder Lehre, Gottesfurcht hervorzubringen. Jede Lehre, die nicht Gottesfurcht hervorbringt, ist keine gesunde Lehre aus dem Heiligen Geist. Gesunde Lehre ist, wie Paulus das sagt, gemäß der Gottesfurcht. Wenn Lehre nicht Gottesfurcht hervorbringt, renn. Schmeiß es weg, schmeiß alle deine Bücher weg, schmeiß alle deine Tapes weg, tu das aus deinem Leben heraus. Lehre muss Furcht Gottes hervorbringen, zunehmendes Verlangen, ich will ihn ehren, ich will ihn lieben, ich will ihn groß machen, ich will ihn nicht betrüben, ich will nicht Dinge haben in meinem Leben, die ihn beleidigen, das ist die Furcht Gottes. Und diese Furcht Gottes wird durch den Geist Gottes in dir gewirkt. Indem du dich gesunder Lehre öffnest. Und wo findest du die? In dem Buch auf deinem Schoß. Halleluja. Und der Autor ist gleich in dir. Und er kann reden. Er ist lebendig. Und er gibt Kommentare. Er gibt Kommentare. Und die möchte ich kennen. Die möchte ich hören. Halleluja. Halleluja. Ich wollte ganz andere Aspekte bringen, aber das lassen wir für ein andermal. Vielleicht eins noch, was ich wenigstens, ich will es nicht tief ausführen, aber wenigstens das noch erwähnen. Etwas, was uns sehr, sehr hilft, um die Gegenwart und die Wirkung des Heiligen Geistes in uns zu erleben, ist das Gebet unter der Einfluss des Heiligen Geistes, das Sprachengebet. Es ist so, so, so wichtig. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Mein Geist betet. Ich werde den Tag nie vergessen, wo Gottes Licht leuchtete auf 1. Korinther 14, 14. Und auf einmal habe ich es gesehen. Das ist ja mein Geist. Ich habe schon als Neubekehrter Watchman nie gelesen. Geist, Seele, Leib. Was anderes gab es damals nicht, außer Watchman Nee und Mutter Basilea gab es nichts. Und Richard Wurmbrand, das war das Einzige, was es gab, Anfang der 70er. Sonst gab es nichts. Dann habe ich gelesen, Geist, Seele, Leib. So, dann habe ich gewusst, okay, also nicht nur Seele, ich habe auch einen Geist. Aber das hat mir nichts genützt. Das hat keinen Ertrag gebracht. Das war eine theoretische Erkenntnis. Genauso wie ich ein Anatomiebuch aufschlage und studiere, aha, ich habe einen Blinddarm. Okay, wusste ich vorher nicht, jetzt habe ich das Buch studiert, jetzt weiß ich, ich habe einen Blinddarm. Na schön. Aber was macht der da den ganzen Tag? Wofür habe ich den? Ist das irgendwie nützlich für mich? Was macht er da? Keine Ahnung, aber ich weiß, ich habe einen Blinddarm. Und so ging es mit meinem Geist. Und eines Tages, 1. Korinther 14, 14, der Scheinwerfer Gottes ging auf diesen Vers. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Mein Geist, da war ich schon jahrelang Christ. Mein Geist, das ist mein Geist. Wenn ich in Sprachen bete, dann habe ich in Sprachen gebetet. Sag, hör mal zu, das ist der Geist. Das ist mein Geist. Mein Geist redet da. Und wo kriegt er das alles her, was der da redet? Vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen in neuen Sprachen, wie der Geist ihnen gab. Sprachenrede ist eine besondere Form der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil er dir etwas gibt, live. Es ist immer live, es ist immer aktuell. Es ist nicht etwas, er hat das in dich hineingelegt und dann ist er weggelaufen und jetzt spulst du da ein Tonband ab. Und wenn dein Sprachengebet dich anödet, versuche mal eine Freundschaft zu entwickeln mit dem Heiligen Geist. Und dann kommst du in frisches Fahrwasser, dann kommst du runter von der gestrandeten Sandbank, also wo du da festgefahren bist. Und dann kommst du wieder in das Fahrwasser und das ist frisch und lebendig und es perlt und quillt und blubbert und es ist lebendig und es ist erfrischend. Wenn du es tust, nicht einfach mechanisch, sondern in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ich nenne es immer Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Ich bete in Sprachen und sage, ach, das kommt jetzt von dir. Ich danke dir so sehr dafür. Ich danke heute mehr dem Heiligen Geist für Sprachengebet als vor 32 Jahren. Das ist mir heute wichtiger als damals. Es hält mich frisch. Es bewahrt mich davor, in Enttäuschung unterzugehen, in Resignation zu versinken. Wir alle haben reichlich Gelegenheiten, in Resignation zu versinken. Das Leben bietet uns mächtig viele Gelegenheiten. Aber der Geist Gottes ist der Geist des Lebens, der Geist der Erfrischung, der Geist der Freude. Paulus sagt, wenn wir in Sprachen beten, erbauen wir uns. Wir bauen uns auf. Jahrelang habe ich in Sprachen gebetet und habe immer gedacht, ja, aber wo bleibt jetzt die Auferbauung? Weil ich nicht so in Sprachen gebetet habe, wie Paulus das sagt. Er sagt, wenn er in Sprachen betet, sein Verstand kommt zur Ruhe. Was ich gemacht habe, als guter Deutscher, um die Zeit auszunutzen, weil Sprachengebet, das bringt dir ja nichts, da verstehst du ja nichts. Also kann man ja die Zeit nutzen, da habe ich hier oben meine To-Do-Listen durchgearbeitet, während ich in Sprachengebet war. Paulus sagt, wenn er in Sprachen betet, sein Verstand ist ohne Frucht. Sein Verstand kommt zur Ruhe. Sein Verstand darf sich einmal ausruhen. Das ist die Ruhe für die Müden, sagt Jesaja. Sprachenbeten ist die Ruhe. Da kann mal oben der Verstand mal ausruhen. Der ist immer beschäftigt zu analysieren und Lösungen sich auszudenken, wie du aus deinem Schlamassel rauskommen könntest. Sprachenrede ist eine sehr effektive Form, sich zu demütigen, weil du auf deine eigene Weisheit verzichtest und weil du glaubst, der Geist Gottes hat etwas Wichtigeres zu sagen. Und Menschen blockieren sich selber mit allen möglichen Einwänden. Ja, aber was, wofür? Ich verstehe das ja nicht. Wofür soll das gut sein? Ich verstehe das ja nicht. Das ist ja gerade das Geniale. Wenn du in Sprachen betest, Paulus sagt, dann redest du Geheimnisse, du redest Weisheit Gottes. Du musst glauben, dass das Inhalte sind und nicht einfach aneinandergereihte Silben. Das sind Inhalte, da ist eine Message drin. Schon wieder sagt dein Verstand, ja gut, Message, aber ich verstehe sie ja nicht. Es macht ja nichts. Sie wirkt trotzdem. Du denkst, weil du sie verstehst, dann wirkt sie. Und wenn du sie nicht verstehst, wirkt sie nicht. Das ist ein Irrtum. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel Schöpfung. 1. Mose 1. Ja? Am Anfang, alles war düster, alles war leer, Chaos. Der Geist brütete und dann sprach Gott. Was sprach er zuallererst? Licht sei! Das war das Erste. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ja, du wärst schon da gewesen, du hättest daneben gestanden, alles Chaos, alles dunkel und dann hörst du Gott sprechen, Licht sei. Denkst du, der hätte auf Deutsch gesprochen? Höchstwahrscheinlich nicht, statistisch gesehen relativ unwahrscheinlich. So, du hättest überhaupt nicht verstanden, was er sagt. Und dann kommst du da mit deinem kleinen deutschen Verstand, sag, ich verstehe das nicht, soll das was nützen? Aber bevor du das überhaupt sagen kannst, tschung, kommt das Licht. Sagst, wow, was immer er gesagt hat, das hat funktioniert. So Gottes Wort funktioniert, ob das dein Spatzenhirn mitmacht oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn du in Sprachen betest, du betest den Plan Gottes für dein Leben, für deinen Hauskreis, für deine Gemeinde, für deinen Dienst, für die Stadt. Du betest Dinge von Gott, die sind real. Und wenn sie erst einmal draußen sind, niemand kann diese Worte zurückholen. Gott sagt, ich sende mein Wort und es wird nicht leer zu mir zurückkommen. Wenn das Wort draußen ist, tut es etwas. Und wenn es seine Arbeit getan hat, kommt es zurück. Das Wort Gottes wirkt. Und weil Gott deinen Verstand umgeht, hat er Freiraum, Dinge zu tun, die er sonst nicht tun könnte. Wenn du verstehen würdest, was du da sagst über deine Zukunft, über was du in Zukunft sein willst, was du tun wirst, du würdest überhaupt nicht mehr ins Beten kommen. Du würdest anders sagen, halt, stopp, nee, glaube ich nicht. Nee, habe ich viel zu viel Angst. Auf keinen Fall, das will ich überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zu mir, das ist nicht meine Natur und dies und das. Du würdest 1000 Einwände haben. Und Gott in seiner Gnade umgeht deinen Verstand. Du kannst nicht einmal stopp sagen. Du kannst nicht einmal protestieren, weil du nichts verstehst. Und das Wort Gottes kommt heraus. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, und ich möchte euch Mut machen, das zu gebrauchen, reichlich zu gebrauchen im persönlichen Leben und auch wenn wir zusammenkommen in der Anbetung. Ihr Lieben, lasst uns doch einmal dahin kommen, wenn wir spüren in der Anbetung, jetzt singen wir im Geist, dann warum können wir nicht alle singen im Geist? Warum nur ein Teil? Warum nicht alle? Wenn wir die Welt erreichen wollen, wenn wir Überwinder sein wollen, lass uns doch damit beginnen, mit der Furcht vor unserer eigenen Stimme einmal zu beginnen. Und die Angst vor unserer Stimme zu überwinden. Wenn es nicht der Grund ist, ja, ich weiß nicht, warum das Singen im Geist gut ist, dann kann es nur Angst sein. Ich könnte irgendwie mich versingen. Vielleicht treffe ich den Ton nicht. Darum sagt Gott, pass auf, wir fangen mit Lärm an. Da kann man nichts falsch machen. Macht einen fröhlichen Lärm. Und später kommen dann die Harmonien dazu. Aber erstmal muss was rauskommen. Und dann wird ein bisschen am Sound gearbeitet. Aber bevor nichts rauskommt, kann man auch nicht Harmonien erzeugen. Erstmal muss was rauskommen. So bitte nimm dir doch mal vor, das nächste Mal, wenn du merkst, hey, eine Anbetung, jetzt ist es dran, in Sprachen zu singen. Ich klinke mich nicht aus, ich bin mittendrin, ich singe. Ob der neben mir singt, ob der vor mir singt, ob der hinter mir singt, ich singe. Ich bin nämlich nicht gebunden an die Ideen von anderen, sondern ich folge dem Geist. Und der Geist sagt, jetzt ist Sprachenreden dran, singen im Geist und ich singe im Geist. Die Gegenwart Gottes wird sich so viel stärker manifestieren, wenn wir einmal unsere Individualität ablegen und begreifen. Als Gemeinde stehen wir gemeinsam vor Gott. Und entweder gemeinsam erreichen wir Durchbrüche und der Himmel tut sich auf, oder wir erreichen sie nicht. Einzelne, der Lobpreisleiter, das Lobpreisteam und noch drei andere Wackerstreiter werden das nicht erreichen können. Alle zusammen. Alle zusammen. Es sind nur Beklemmungen, es sind nur Befürchtungen, es ist nur irgendwie, ja, mir ist unwohl. Na und? Gott hat nicht gesagt, geh immer nach deinem Wohlgefühl, sondern geh nach dem Wort. Und wir singen in Sprachen, weil es richtig ist, weil es notwendig ist, weil es hilfreich ist, weil es Raum macht für eine tiefere Dimension des Heiligen Geistes. Deswegen tun wir das. Und Jesus hat gesagt, wir verleugnen unsere Seele. Wir gehen nicht nach unseren Gefühlen. Wenn wir nach unseren Gefühlen gehen würden, dann brauchen wir Gemeinde nicht mehr zu machen. Dann hat der eine dieses Gefühl, der andere das Gefühl, der andere jenes Gefühl. Wir werden nie auf einen Nenner kommen. Wir legen alle unsere Gefühle und die Ansprüche, es muss nach meinen Gefühlen gehen, beiseite und sagen, es geht nach diesem Buch. Und so werden wir Durchbrüche haben. So werden wir fokussiert voranmarschieren und knacken Festungen über dieser Stadt, die darauf warten, geknackt zu werden. Und wir machen den Himmel auf und der Heilige Geist kommt runter. Er dient uns und er dient der Stadt. Und Menschen erkennen den Herrn. Halleluja. Vater, wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der kommen konnte, weil der Preis bezahlt ist, weil das Blut vergossen wurde. Und wir ehren das Blut und wir ehren deinen wunderbaren Geist. Und wir danken dir. Hilf du uns, mit ihm zu gehen. Hilf du, diese Menschenweisheit zu durchschauen und zu fürchten und abzulegen und zu meiden. Hilf uns zu unterscheiden. Hilf uns, auf deine Mahnungen und Weisungen zu achten. Trainiere uns, geübte Sinne zu haben, Gutes und Böses zu unterscheiden und den Betrug in unserem eigenen Leben und in unserer Umgebung zu durchschauen, vor dem Paulus so viel gewarnt hat, und abzulegen und zu meiden und immer tiefer in das Fahrwasser deines wunderbaren Heiligen Geistes hineinzukommen, dass wir sehen werden, dass wir Frucht bringen können, dass er verherrlicht wird. Wir danken dir für dieses unfassliche Geschenk. Er wohnt in uns. Und wir wollen dich kennenlernen, Heiliger Geist. Und wir wollen eine Freundschaft mit dir entwickeln. Wir wollen geleitet sein von dir. Du machst Jesus groß und du lässt Frucht in unserem Leben hervorkommen. Wir danken dir. Amen. 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 Vielen Dank für eure große Geduld. Ich weiß nicht, sonst ist es vielleicht ein bisschen